Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind bzw. geblieben sind. Wir möchten Ihnen das Buch vorstellen, Berlin, Stadt der Revolte, von Michael Sontheimer und Peter Wenzerski. Mein Name ist Christoph Blome, ich bin Programmleiter beim Christoph Links Verlag und möchte Ihnen kurz die Autoren vorstellen. Michael Sontheimer und Peter Wenzerski arbeiten beide seit über 20 Jahren beim Spiegel, haben viele Bücher veröffentlicht. Das ist ihr erstes gemeinsames Buch. Ich könnte jetzt zu jedem von beiden wahrscheinlich 10 Minuten reden. Ich belasse es mal bei ein paar kurzen Hinweisen. Michael Sontheimer gehörte 1978 zu den Mitbegründern der taz, war danach unter anderem bei der Zeit. Und von seinen Büchern möchte ich nur hervorheben, Natürlich kann geschossen werden, ein Standardwerk zur Geschichte der RAF. Peter Wenzerski hat ebenfalls seit 1978 aus Ost-Berlin berichtet, hat danach für das ARD-Magazin Kontraste gearbeitet. Und auch von seinen Büchern möchte ich nur eins kurz erwähnen, nämlich Die verbotene Reise, das ein großer Bestseller war. Und weil es in unserem Buch Berlin, Stadt der Revolte viel um Bilder und um Musik geht, möchten wir einsteigen mit einem kurzen Video.
Ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wohl wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bekannen steht endlich wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Willen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, was auf ihre Finger leihen. Und ich schrei so laut, das ist unser Haus. Schmeiß doch erstmal Schmidt und Press und Bosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien zu laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch erstmal Schmidt und wie sie alle heißen. Überall.
haben gesehen, die Musik der Revolte kann auch heute noch für Konflikte sorgen. Peter Wensierski, Sie nennen Ihr Buch eine Topografie der Revolte. Welcher Gedanke steckt hinter dem Buch? Wie kam es zu dem Buch?
Was für eine Frage. Warum fügen wir noch dieses Buch hier den 1000 anderen Büchern vor, die hier vorgestellt werden? Weil wir dachten, da ist was untergegangen, da droht was auch in Vergessenheit zu geraten, was heute vielleicht auch ganz wichtig ist zu erinnern. Also gerade Berlin, aber auch andere Städte, sage ich mal, haben in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten und eigentlich auch noch viel weiter so ein bisschen das Gen der Revolte, das man nur entdecken muss und das auch immer wieder durchgebrochen ist. Es gab immer wieder Revolten, kleine, große, erfolgreiche, erfolglose. Und wir wollten einfach diese Geschichten erzählen. Die sind spannend. Und die meisten wissen vielleicht gar nicht mehr, was da alles gewesen ist und wie man sich in der Vergangenheit gegen bestimmte Sachen gewehrt hat. Wir haben mit den Menschen gesprochen, die dabei waren, wo es möglich war. Und es macht immer Spaß, in den Erinnerungen ganz nah an Menschen ranzukommen, die einem auch was geben aus ihren, bis hin zu den Fotoalben oder Tagebüchern oder was immer man da erfährt. Wir haben ja, in dem Buch gibt es zum Beispiel die Gammler, die 1967 auf der Gedächtniskirche saßen und sich unglaublich beschimpfen lassen mussten von diesen Westberlinern. Euch hat man wohl vergessen zu vergasen, geht doch rüber, wascht euch erstmal. Man müsste Insektenmittel nehmen, um euch auszuräuchern. Und dann sieht man da auf den Fotos heute also ganz harmlose Langhaarige sitzen und denkt, oho, diese Art gab es also in Deutschland. Wir müssen daran erinnern, wir müssen wissen, was in so einer Stadt gewesen ist und wir müssen einfach, bevor auch es die Leute nicht mehr gibt, die das erzählen können, diese Geschichten festhalten und auch unter all denen bekannt machen und verbreiten. Und es macht Spaß, es hat Spaß gemacht, diese Geschichten zu recherchieren und es macht Spaß, hoffentlich auch diese Geschichten zu lesen und auch dem wirklich was Interessantes zu entnehmen, auch für die Situation heute. Denn vieles, wie zum Beispiel diese Wohnungssituation, was da gerade zum Schluss in dem Video zu sehen war, ist das, was den Menschen heute unter den Nägeln brennt, immer noch. Also ein Geschichtsbuch, wo die Autoren natürlich gerne sagen, dass immer noch top aktuell ist. Und die, Sie wollen ja noch ein paar andere Fragen stellen. Und Sie dürfen auch natürlich gerne Fragen stellen.
Genau. Das Buch setzt ein in den 60er Jahren und wir feiern in diesem Jahr ja mal wieder einen Jahrestag der Studentenbewegung. Um die Studentenbewegung geht es natürlich auch in dem Buch. Und Revolten bringen es ja so mit sich, dass ihre Protagonisten mit dem Gesetz oder zumindest mit der Staatsmacht in Konflikt geraten. Und im Jahr 1967 bündeln sich da so mehrere, Handlungsstränge der späten 60er Jahre im Kriminalgericht Moabit, wo zwei Protagonisten der Studentenbewegung vor Gericht stehen, wo aber auch ein Täter vor Gericht steht. Michael Sontheimer, was hat es mit diesem Kriminalgericht auf sich und was verdichtet sich da, was kommt da zusammen in diesem Jahr 1967?
Also ich muss vorneweg noch mal was zu uns als Autoren sagen. Wir sitzen hier so harmlos als Autoren, aber...
Als harmlose Autoren?
Ja, tun wir so, als ob wir die wären. Und ich muss aber sagen, ich bin 1962 als Kind nach West-Berlin gekommen, war 1968 13, bin in Schulstreiks geraten, habe angefangen Karl Marx zu lesen, wurde später Hausbesetzer. Und also... Wir sind hier nicht die objektiven Journalisten und Historiker, die ein Buch schreiben über einen ganz wichtigen Aspekt der Berliner Geschichte, sondern wir waren auch dabei. Und ich glaube, das ist ein ziemlicher Vorteil. Man kann sich eben an bestimmte Dinge noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern an die wahnsinnige Aufregung in West-Berlin nach dem Attentat auf Rudi Dutschke vor fast jetzt genau 50 Jahren. Und wir haben versucht, eben aus dieser sehr genauen Kenntnis heraus, eigentlich eine Geschichtsschreibung auch von unten zu machen, indem wir die Leute mal zu Wort kommen lassen, die immer von Springer verunglimpft wurden und als Chaoten und sonst wie niedergemacht wurden, und mal zu erzählen, wie die damals diese Konflikte, die Berlin erst zu der lebenswerten Stadt, die es inzwischen ist, gemacht haben, wie die diese Konflikte gesehen haben und wie die sich selbst darin gesehen haben. Und 68, was Christoph Lohm angesprochen hat, muss man sagen, Fritz Teufel, Kommune 1, das waren so die Medienstars, die standen auch ständig vor Gericht. die provozierten einfach, das war auch so eine Happening-Taktik, die später viele andere angewendet haben. Und die landeten bloß ständig vor Gericht. Fritz Teufel hat mal gesagt, so meine politische Sozialisation habe ich in Moabit in der Untersuchungshaft erhalten. Die wurden angeklagt, weil sie ein satirisches Flugblatt geschrieben hatten, in dem sie sehr grob über einen Warenhausbrand in Brüssel hergezogen sind, bei dem über 300.000 Menschen zu Tode gekommen sind. Und in diesem Gebäude da in West-Berlin oder in Berlin-Moabit kristallisierte sich dann die Auseinandersetzung der 68er mit ihren Vätern, also die Kriegskinder gegen die Nazi-Generation, weil nämlich zum ersten und einzigen Mal überhaupt ein Nazi-Richter angeklagt wurde, Herr Rehse, und dann auch in der ersten Instanz verurteilt wurde, aber in der zweiten Instanz freigesprochen wurde. Und das hatte zur Folge, dass nie ein einziger Nazi-Richter in Westdeutschland oder in West-Berlin überhaupt weiterhin angeklagt wurde. Das war also, und die Einzigen, die dagegen protestiert waren, waren Studenten vom SDS, Linke, die sagten, so geht es nicht. Gleichzeitig, und das hat die Studenten und anderen Bewegten damals so aufgeregt, wurde ein Polizist angeklagt. Kriminalpolizist Karl-Heinz Korras hatte einen Studenten erschossen, ohne Not, auch nicht in Notwehr, wie er später lügnerischerweise behauptet hat. Und der wurde auch freigesprochen, der gute Mann. Zweimal wurde wegen fahrlässiger Tötung erst angeklagt. Fritz Teufel saß aber in Untersuchungshaft. Korras saß mit seiner Waffe im Gerichtssaal rum, ohne dass es irgendjemand gestört hätte. Das waren so die Punkte, die damals Leute wahnsinnig aufgeregt haben. Ja. Also auch nicht nur Studenten, es waren ja dann auch schnell Jugendliche, Lehrlinge, Jungarbeiter, Schüler. Und in diesen Art und Weise, wie die Justiz mit ganz unterschiedlichen Leuten umgeht, drückt sich ja eigentlich auch aus, damals das Kräfteverhältnis in der Gesellschaft, dass so ein paar wenige kleine, mutige Studenten losmarschiert sind und gesagt haben, das geht nicht, es muss hier was ganz anderes passieren.
Was in dem Buch auch ganz deutlich wird, ist, dass das Jahr 1968 auch in Ost-Berlin ein sehr markantes Datum war für widerständiges Verhalten, für die Herausbildung von Protest. Peter Wenzerski, wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo liegen die Unterschiede zu 68 im Westen und welche Rolle spielte die Niederschlagung des Prager Frühlings?
Also das Besondere bei diesem Buch ist, dass zum ersten Mal so die Geschichte in Ost- und West-Berlin der rebellischen jungen Leute gemeinsam erzählt wird und auch abwechselnd in den Kapiteln vertreten ist. Wir beginnen ja so im Jahr 1965 mit dem Konzert der Rolling Stones in der Waldbühne, wo wir wirklich nochmal mit Leuten gesprochen haben, die dabei waren, als die Waldbühne zertrümmert wurde und es einen riesen Aufschrei in West-Berlin gab, wegen dieser randalierenden Jugendlichen. Und auch in der DDR, in dem neuen Deutschland, ist man damals hergezogen über das, was die Jugendlichen da in West-Berlin bei dem Konzert gemacht haben. Man hat ja der Rockmusik und so auch nicht in Ost-Berlin getraut. Das war mal so, dass Micha und ich, wir haben beim Spiegel recherchiert, nachdem wir ja diese Spiegelgeschichte geschrieben haben, dass der Korras, dieser Polizist, der Benno Ohnesorg erschossen hatte, Stasi-Agent war, haben wir nochmal versucht, dieses minutiös nachzukonstruieren, was genau in dem Hinterhof in West-Berlin-Charlottenburg passiert ist, als Benno Ohnesorg 1967 erschossen wurde. Es ist ja so ein Datum sozusagen in der Geschichte der Bundesrepublik und wir wollten es ganz genau wissen. Und es war auch so, dass bei der Arbeit wir feststellten, dass viele junge Leute das gar nicht mehr kannten, wussten. Und da entstand so ein bisschen die Idee, Micha kam rein in mein Zimmer irgendwann abends, spät abends mal. Und dann stand die Idee im Raum, wir müssen mal diese ganzen Geschichten, nicht nur die von Benno Ohnesorg aufschreiben, in einem Buch. Und dann habe ich sofort gesagt, das geht nur, wenn man auch die Rebellen aus Ost-Berlin mit dazu nimmt. Und siehe da, das Besondere ist wirklich nicht nur jetzt, dass da Ost- und West-Berlin zum ersten Mal gleich dargestellt wird. In vielen Büchern, jetzt 50 Jahre Studentenbewegung, wird immer wieder dieselbe Leier von der RAF und ich, der Kommune 1 und sonst was erzählt. Aber auch zu meiner eigenen Überraschung gab es viel mehr Ost-West-Bezüge. Wir schildern so eine Helmaktion zum Beispiel in Ost-Berlin, die gar nicht so bekannt ist oder kaum bekannt war. Da hat der Schriftsteller Klaus Schlesinger 1968 nach den Schüssen auf Rudi Dutschke mit seinen Freunden so ein bisschen mitgefiebert. Ja, die Bilder kamen ja übers Fernsehen und man hörte Westradio und sie haben überlegt, was können wir machen, um die Studenten, die demonstrierenden Studenten in West-Berlin zu unterstützen. Und da war der Gedanke, ja, diese prügelnden Polizisten, die Wasserwerfer, wir organisieren den Helme von Bauarbeitern oder Motorradhelme und vielleicht PVC-Mäntel gegen diese Wasserwerfer. Und dann haben sie Geld gesammelt. Und Klaus Schlesingers bester Freund war der Sohn von Eduard von Schnitzler. Das war dieser Chefkommentator des DDR-Fernsehens, der also immer übel über die Bundesrepublik hergezogen ist. Den hat sein Sohn auch gefragt, ob er das gut findet oder unterstützen würde, ob er ein Wort oben einlegen könnte. Der hat das aber von sich gewiesen. Und ihnen ist es wirklich gelungen, viele tausend Euro einzusammeln. Und dafür konnte man schon einige Motorradhelme und PVC-Mäntel kaufen. Da gibt es noch viele Windungen und Wendungen, weil das war schwierig. Die haben sogar, mussten sogar so eine kleine Firma gründen. Jedenfalls haben sie da viel tricksen müssen. Dann haben sie in der Stadtmitte von Ostberlin, in der Sophienstraße, gleich um die Ecke sind die Hackischen Höfe, die kennen Sie ja vielleicht. Da war ein ehemaliger Milchladen und da haben sie die ganzen Motorradhelme, Bauarbeiterhelme hingebracht und auch die PVC-Mäntel. Und durch die Besucher aus dem Westen war klar, die kann man jetzt vor dem 1. Mai 1968 abholen. Und die sind dann tatsächlich auch gekommen und haben die über die Grenze geholt. Und vielleicht ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen, auf vielen Fotos der 68er von den Demonstrationen sieht man immer so merkwürdige Helme. Da sind welche eben dabei von dieser Helmaktion. Und es gibt auch in anderen Kapiteln, also viel mehr Ost-West-Bezüge, als man denkt. Ich habe zum Beispiel das Kapitel über die Radiopiraten geschrieben.
Guck mal, Peter, kann ich dich kurz
ja, erzählen? Na klar, jederzeit.
Also, ja, vielleicht gar nicht so überraschende Entdeckung, aber unsere Entdeckung war eigentlich die, dass es sowohl in West-Berlin als auch in Ost-Berlin, dazwischen stand diese scheiß Mauer, aber dass es so ja, meist jüngere Leute gab, die anarchistisch, demokratisch, ökologisch gedacht haben und sich auf Anhieb unheimlich gut verstanden haben. Also wenn die mal zusammengetroffen sind, waren die sich eigentlich in vielen einig. Letzten Endes haben sie ja beide verloren. Also so die Freie Republik Kreuzberg ist nichts geworden. Als die DDR zusammenbrach, kam die BRD. Aber es gab so ein, Verwandtschaft im Geist oder so, auch so eine Zuneigung, dass man sich verstanden hat. Und die Tonsteine Scherben liefen in Ost- und West-Berlin ständig.
Genau.
Das war sozusagen das, was
es gab auf die Hymne. Beiden Seiten der Mauer so eine Sehnsucht von vielen jungen Menschen nach etwas anderem, als was im Westen war und als was im Osten war. Und da haben sich auch viele begegnet. Also ich wollte ja gerade noch kurz erzählen, dass die Radiopiraten, die haben irgendwann mal in Ostberlin in der Husemannstraße gedacht, wir müssen über den UKW-Sender. Das war damals so eine Bewegung, als es noch kein Facebook und Co. gab, gab es so eine richtige UKW-Bewegung, im Untergrundbewegung, im Westen auch. Und dann haben die auch überlegt, wie machen wir das? Und dann haben die tatsächlich praktisch die redaktionellen Beiträge für einen schwarzen Piratensender in Ostberlin in der Husemannstraße gemacht. Der Sender stand aber in einem instand besetzten Haus in der Görlitzer Straße in Westberlin. Und Stasi und Deutsche Post im Westen sind im Dreieck gesprungen. Auch eine sehr schöne Geschichte. Oder wir beschreiben in einem Kapitel den ersten Kinderladen Westberlins, wie er gegründet wurde gegen alle Widerstände und beschreiben auch, wie Ulrike Poppe in Ostberlin inspiriert war von der Gründung, überhaupt von der antiautoritären Erziehung, wie wir damals alle davon begeistert waren. Und sie hat dann einen Kinderladen 1980 auf eigene Faust in einer leerstehenden Ladenwohnung in Ostberlin gegründet, der immerhin 3 Jahre bestand, bevor sogenannte Bauarbeiter kamen und den Kinderladen zugemauert haben 1983. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, wo man sieht, dass die Ideen oft auch durch Besuche gegenseitig im Austausch entstanden sind und auch umgesetzt wurden, noch viel mehr in dem Buch.
Wenn wir noch mal kurz zurückgehen, in Westen ein ganz zentraler Ort, wo sich Debatten abgespielt haben, politische und intellektuelle Diskurse, war das Audimax der TU. Und da fand 1978 der Tunix-Kongress statt, der für die linken Bewegungen eine wichtige Zäsur bedeutete. Michael Sontheimer, worin bestand diese Zäsur? Was spielte sich da ab auf diesem Kongress?
Also dieser Kongress fand statt, ja, 4 Monate nachdem so der terroristische Arm der 68er, also die Rote Armee-Fraktion, nachdem die versucht hatten, ihre Gefangenen freizupressen und Herrn Schleyer ermordet haben dabei. Und die radikale Linke in West-Berlin war total demoralisiert. Es gab Durchsuchungen, man fühlte sich in der Defensive, man sagte, diese irre Raff, das hat sowieso alles keinen Sinn. Und in dieser Situation haben ein paar sogenannte Spontis, Spontaneisten oder irgendwie so undogmatische Linke, nach dem Fußball gesagt, wir müssen mal was machen. Einer hat einen Aufruf geschrieben und plötzlich, und zwar zur Reise nach Tunix, wir haben keine Lust mehr auf das Modell Deutschland, wir wandern jetzt alle aus. Und es kamen, naja, so 5.000, 6.000, 7.000 aus der ganzen Bundesrepublik, undogmatische Linke, Feministinnen, die ersten Ökologen kamen zusammen und haben 3 Tage da palavert. Und man hat festgestellt, ja, wir wollen Projekte machen, wir wollen eine alternative Ökonomie aufbauen. Ich landete dann auch so per Zufall in der Gruppe, die dann die Tageszeitung oder Taz gegründet hat, kurz danach später. 2 Jahre später wurden die Grünen gegründet. Das war so die Wende eigentlich der radikalen Linken, die immer so die Weltrevolution und den Staat bekämpfen wollte und gesehen hat, das funktioniert nicht und ja, ist so auch sinnlos, so wie wir es gemacht haben. Und dann wollten wir einfach Inseln des Besseren im Schlechten schaffen. Und ja, Beispiele, wie man anders arbeiten kann, wie man anders leben kann. Und das hat in vielen Bereichen geklappt und war eigentlich dann so der, auch schon muss man sagen, so die Integration dieser Linksradikalen in diese ja, sich langsam liberalisierende westdeutsche und westberliner Gesellschaft.
Wenn man sich im Buch die Art der Orte anguckt, die auftauchen, die behandelt werden, fällt auf, dass im Osten Kirchen und Privatwohnungen eine wesentlich stärkere Rolle spielen als im Westen. Peter Wenzerski, woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass es im Osten die Stasi gab und viele Gesetze, die es nicht erlaubten und keine Möglichkeiten, einfach sich in irgendeinem Saal oder Raum zu versammeln. Ja, das ging nur im Privaten. Und das waren trotzdem sehr explosive Räume, Räumlichkeiten. Da gab es zum Beispiel, das ist nicht der einzige, aber es gab einen literarischen Salon bei Eckhard Maas, ja, wo immer Lesungen stattfanden. Das waren eben wirklich noch Lesungen subversiver Art, wo eben sich die Leute drängten in der Küche, in den Fluren, im Wohnzimmer. Die haben dann selber getrickst, so mit Mikrofon und Lautsprechern das bis in die Küche und das letzte Kinderzimmer übertragen. Die armen Kinder, die konnten gar nicht schlafen, aber das gab oft einen unglaublichen Andrang bei diesen Salons. Ja, das war bei Ulrike Poppe und Gerd Poppe so in der Wohnung, das war bei Eckhard Maas so und auch noch in vielen anderen. Das sind wichtige Widerstandsräume. Die Privatwohnungen waren das Letzte. Und natürlich gab es da auch immer wieder diese Stasi, die vor der Tür stand und sagte, sie dürfen hier nicht hochgehen. Das ist eine ungenehmigte Versammlung. Aber die Leute waren auch oft frech und haben das weggewischt und haben sie auch nicht vor Ordnungsstrafen gesteckt. Aber es waren natürlich ungleich schwierigere Bedingungen einfach auch im Osten. Das mit dem Kinderladen, was ich erzählt habe, war auch nicht ganz so einfach. Es wurde ein bisschen getrickst. Man brauchte ein bisschen Schutz auch manchmal von der evangelischen Kirche,
in der man dann Beziehungen machte. Ich muss noch eins einbinden oder einflechten. Man sollte nicht glauben, dass im Osten die böse Stasi alles zunichte gemacht hat oder alle verfolgt hat. Im Westen war alles in Butter. Also ich kann mich erinnern, in meinem Zimmer ist eine illegale Ausgabe einer anarchistischen Zeitschrift zu diesem Tunix-Kongress gemacht worden. Weil wir wussten, wenn wir uns in dem Laden treffen, da waren in der Woche davor 20 Leute wegen 129a Unterstützung einer terroristischen Vereinigung abgeholt worden, hatten ein Ermittlungsverfahren gekriegt. Das heißt, ich hatte eine Verfassungsschutzakte logischerweise, bin beobachtet worden. Also die Konsequenzen waren nicht so, obwohl ich noch mal verurteilt worden wegen Verunglimpfung des Staates und so weiter und so fort. Aber
auf beiden Seiten.
Es war, die Repression war im Westen auch vorhanden, gerade in den 70er Jahren. Sie war allerdings nicht so brutal. Man konnte sie eben auch öffentlich treffen zu ein paar tausend Leuten bei diesem Tunix-Kongress.
Naja, es gab auch Tote im Westen, so ist es nicht. Also auf beiden Seiten der Mauer haben die Herrschenden versucht, diese Rebellischen und diese Revolten zu unterdrücken und haben es auch hart durchgezogen. Und es gab dabei Tote im Westen, es gab dabei Verhaftete im Osten und das sind Geschichten, die auch nicht in die Schulbücher und in die Geschichtsbücher Einzug gehalten haben, aus gutem Grund, sondern eben in so einem Buch wie jetzt mal niedergeschrieben sind und auf diesem Weg vielleicht nochmal nicht in Vergessenheit geraten. Also es war schon, diese Zeit war auf beiden Seiten der Mauer für die Beteiligten kein Zuckerschlecken. Aber das Interessante ist ja, das waren Dinge, die nicht vergeblich waren, sondern Dinge, die Spuren hinterlassen in unserer Gesellschaft. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Zuhörer, dass der Dobrindt gerade gesagt hat, jetzt muss endlich mal Schluss sein mit diesem 68er-Zeug. Und da gibt es so eine merkwürdige Ja, Pauschalisierung, Verdammnis von 68er, ja, die sind schuld an der Pädophilie, die sind schuld an diesen ganzen Öko-Scheiß und sonst was alles. Also, wenn man sich mal diese Geschichten anguckt, wir hätten ein schreckliches Land, in dem wir leben müssten, wenn die nicht passiert wären. Das erste Frauenzentrum, die antiautoritären Kinderläden, die Kollektivbetriebe, die all das, was entstanden ist in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, ja, also vor allen Dingen auch der Kampf um menschenwürdigen und bezahlbaren Wohnraum, der eigentlich noch immer nach wie vor aktuell ist. Das sind Dinge, die, ja, die wichtig waren, dass sie da waren und dass sie geschehen sind und dass vielleicht auch zeitgemäß weiter solche Dinge geschehen. Wir sagen ja, wir sagen ja auch am Schluss in unserem Nachwort, wenn die Frage ist, ja, was ist heute, was ist jetzt eigentlich, was macht die Jugend, macht die nur Likes auf Facebook? Nein, es gibt, wenn man genauer hinguckt, natürlich viele Dinge, die auch heute erreicht werden, auch mit vielen anderen Mitteln, aber bei der Revolte kann man sich nie sicher sein. Wir sagen, die Revolte kommt immer dann, gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. So war es in der Vergangenheit auch oft.
Das ist eigentlich schon das Schlusswort.
Nö. Nee, es gibt keinen Schluss.
Da kann man wenig.
Die Geschichte geht immer weiter. Es geht voran, Geschichte wird gemacht.
Ich stelle noch eine Frage. Sie haben sehr viel Wert auf die Feststellung gelegt, dass Sie natürlich Teil des Milieus waren, über das Sie schreiben. Hat sich durch die nochmalige Beschäftigung mit den Ereignissen von damals Ihr Blick darauf verändert, Michael Sontheimer?
Nein, also ich muss sagen, und das hängt auch damit zusammen, was Peter gerade erwähnt hat, die allermeisten Protagonistinnen und Protagonisten, mit denen wir gesprochen haben, sagen wir eine Frau, Marina Müller aus Kreuzberg, war bei der Besetzung des Georg von Rauchhauses 1971 dabei. Und die sagt heute, das war eine ungeheure, wichtige, gute Erfahrung. Also einmal hatten die Glück, oder was heißt Glück, aber die haben erreicht, dass sie in dem Haus bleiben konnten. Aber sie sagt, ich habe damals gelernt, dass man auch Nein sagen kann. Dass man auch sagen kann, das passt mir nicht und dass man was machen kann und dass man sogar Erfolg haben kann damit. Und diese Erfahrung, also selbst wenn Revolten natürlich, also zum Glück hat der Besetzerrat 1981 nicht West-Berlin übernommen und die damaligen Hausbesetzer, das wäre furchtbar geworden, aber all die, die dabei waren, haben Freiräume erlebt, haben Möglichkeiten erlebt, sich auszudrücken, aktiv zu werden, was mit anderen Leuten zu machen und das vergisst man eigentlich sein Leben lang nicht und ich bedauere immer junge Leute, die aus welchen Gründen auch immer in so ruhigen Zeiten geboren sind, wo sowas nicht passiert oder nicht möglich ist, weil ihnen wirklich was entgeht.
Genau. Und da wir uns hier aber in das Korsett dieser Vorführung des Sachbuchforums hineinpressen lassen müssen, nicht, ja. Revoltieren wir nicht. Wir müssen gleich in einer Minute hier den Löffel abgeben an dieser Stelle. Aber Sie können um 17 Uhr zum Taz-Stand kommen. Um 17 Uhr sind wir nochmal am Taz-Stand. Und wer noch in Leipzig ist, morgen um 19 Uhr gibt es eine richtige Buchpremiere. Etwas besser, etwas schöner, etwas länger und mit Getränken und so für alle. Also morgen im neuen Schauspiel um 19 Uhr in Leipzig-Lindenau. Können Sie gerne kommen, sind Sie eingeladen. Und nachher um 17 Uhr am Stand der Taz. Da sind wir nochmal.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ich freue mich, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und stehen geblieben sind. Und alles Weitere hier in diesem Buch. Wir sind hier wegen des Buches. Hier.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.